Wir wollen übers Gebet von Hiskia beten. Das haben wir ja gerade schon gehört. Und ihr könnt euch gern die Bibel schon aufschlagen auf, nach Jesaja 37. Aber bevor wir dahin gehen, werden wir ein bisschen Hintergrund zu diesem Ganzen noch ja, uns anschauen. Ein bisschen mehr als bei einer normalen Predigt werde ich den Hintergrund beleuchten. Wir fangen nämlich bei Hiskias Vater an, Ahas. Ahas wurde König von Juda. Also zu der Zeit war ja Israel zweigeteilt, 10 Stämme hießen Israel und Juda. Das waren dann 2 Stämme, die dann der Sohn von Salomo noch hatte, ne? Und Ahas war König in Juda, also im Südreich. Was ich jetzt erzähle, steht in 2. Chronik, Kapitel 28. Er war ein ziemlich schlechter König. Er diente den Göttern seiner Feinde eigentlich. Er hat sogar seine Söhne verbrannt als Opfer, um diesen anderen Göttern zu opfern. Als Strafe hat Gott dann die Aramäer geschickt. Sie haben dann 120.000 Mann getötet aus Juda. Und dabei wurde auch einer von Ahas Söhnen getötet. Das war nicht der einzige Krieg. Israel überfiel Juda dann auch noch. Also die 10 Stämme aus dem Norden kamen dann und sie nahmen dann 200.000 Frauen und Kinder gefangen. Und Ahas, der hat sich nicht ja, verbessern lassen. Und dann kamen auch noch die Edomiter und die Philister. Und naja, er war ziemlich bedrängt von den Feinden von allen Seiten. Und dann hatte er den König von Assyrien um Hilfe gebeten. Und ja, dieser kam aber und holte reiche Beute von Jerusalem und auch von dem Tempel. Also der Tempel wurde dann geplündert sozusagen, um diesen König zu bezahlen. Und anstelle sich vor Gott zu demütigen, ist dann dieser Ahas nach Damaskus, also da kamen die Aramäer her, die ihn besiegt haben. Er ist dann nach Damaskus gegangen, hat sich dann genau angeguckt, wie dieser Götze aussieht, ihn dann beschrieben, eine Kopie dann anfertigen lassen und den Tempelgottesdienst dann umgestellt, dass dieser Gott angebetet wird, weil die Aramäer ihn ja geschlagen haben. Also muss der Gott der Aramäer ja stärker sein. Und im 12. Regierungsjahr von Ahas war 16 Jahre König, in seinem 12. Jahr, da sind die Assyrer, also denen er um Hilfe gebeten hat, die sind dann gekommen nach Israel, also im Norden, die 10 Stämme im Norden, und haben die überfallen und dann gefangen genommen und verschleppt. Und das hat ihn dann trotzdem nicht zur Umkehr ja, gebracht. Das steht, also diese Geschichte, dass die Assyrer kamen, das ist übrigens 2. Könige 17 dann. 4 Jahre nach der Wegführung Israels wurde Hiskia König in Juda. Hiskia, er war also der Sohn von Ahas. Und 4 Jahre nachdem also die Stämme aus dem Norden verschleppt wurden, kam er dann an die Regierung. Hiskia war ein ziemlich guter König. Nur am Ende ist er so ein bisschen abgefallen, aber er war eigentlich ziemlich gut. Direkt am Anfang seiner Regierung hat er aufgeräumt mit dem Ganzen, was sein Vater gemacht hat. Er hat die ganzen Götzen entfernt, er hat den Tempelgottesdienst wiederhergestellt. Er rief die Priester dazu auf, sich zu reinigen, und er rief das Volk zur Umkehr auf, und sie, ja, sie kehrten dann auch um. 1. nein, Entschuldigung, 2. Chronik 29 steht das. Im Kapitel 30 dann, also 2. Chronik, da lesen wir, wie das Passafest wieder eingeführt wurde. Und in Kapitel 31, wie der den Tempelgottesdienst dann wieder geordnet hatte. Also im Gegensatz zu seinem Vater Ahas war das schon eine ziemliche 180-Grad-Wende. Und nachdem all dieses geschehen war, im 14. Regierungsjahr von Hiskia, also wir sind jetzt 30 Jahre Israels Geschichte durchgegangen, also im 14. Jahr Hiskias Regierung, da kam der König von Assyrien. Das war nicht derselbe König, der im Norden das Nordreich überfallen hat, sondern wahrscheinlich sein Sohn. Und dieser hieß Sanherib. Er kam nach Juda und ja, in die Schlacht. Zunächst mal ist er nicht gegen Jerusalem, die Hauptstadt, gezogen, sondern alle Städte um Jerusalem rum hat er eine nach der anderen überwältigt. Und dann musste Hiskia ihm sehr, sehr viel auch Abgaben bezahlen als Verlierer und so weiter. Dafür musste sogar die ganze Verkleidung vom Tempel, also Salomo hat die ganzen, also den Tempel sozusagen mit Gold tapeziert. Und diese Tapeten wurden dann abgezogen, um den König Sanherib zu bezahlen, also Abgaben zu bezahlen. 2. Könige 18 sind wir mit dieser Geschichte. Und dem Sanherib war das aber nicht genug. Er wollte dann auch gegen Jerusalem ziehen. Und er sagte dann in einem Brief mit einem Botschafter, sagte der dann Hiskia, hier, guck mal, um dich rum habe ich schon alles niedergemacht. Alle mussten sich ergeben. Ihre Götter, die konnten nicht gegen mich ankommen. Und ja, ergibt dich und es wird euch besser ergehen, als wenn ich euch belager und Jerusalem dann einnehme. Und er hat das aber so gemacht, dass dieser Brief nicht so ein versiegelter Brief war, den er dem König Hiskia gegeben hat, sondern die Botschafter haben das dann laut vorgelesen. Und zwar so, dass die Leute auf der Mauer, also die Leute in Jerusalem, es alle hören konnten. Und er wollte sie auch dann gegen Hiskia aufwiegeln. Also, dass sie sagen, hey Hiskia, komm, wir geben auf. Dann lesen wir in 1. Könige 19, Vers 1. Als König Hiskia das hörte, zerriss er seine Kleider, hüllte sich in ein Sacktuch und ging in das Haus des Herrn. Also seine erste Reaktion, nicht irgendwie zu den Leuten oder so oder irgendwas, sondern er ging in das Haus des Herrn. Und wir lesen dann weiter in diesem Kapitel, also 2. Könige 19, wie diese Nachricht dann an den Propheten Jesaja weitergereicht wird und Jesaja davon Wind kriegt. Und Gott sagt ihm dann, also Gott sagt Jesaja, dass er Hiskia sagen soll. So sollt ihr zu eurem Herrn sagen. So spricht der Herr. Fürchte dich nicht vor den Worten, die du gehört hast und mit denen die Knechte des Königs von Assur mich geschmäht haben. Also, er geht in den Tempel und die Nachricht, die Gott über Jesaja an Hiskia sagt, sag, keine Angst, fürchte dich nicht, sie haben mich geschmäht. Das war die erste Drohung. Dem Sanherib hat das natürlich nicht sehr gefallen, dass Hiskia sich nicht ergeben hat. Und er zog dann mit all seiner Streitkraft gegen Juda auf. Wir sind jetzt in 2. Chronik 32. Also es sind ungefähr 10 Kapitel, die aus 2. Könige und 2. Chronik und aus Jesaja diese ganze Geschichte machen. Deswegen springe ich da ein bisschen hin und her. Das ist, wie gesagt, nur ein bisschen Hintergrund, um das Ganze ein bisschen besser zu verstehen. Ja, und Hiskia, na, Hiskia kriegt dann mit, dass er das, also dass Sanherib die ganzen Städte um Jerusalem rum belagert und schon eingenommen hatte. Und er bereitet sich vor. Zunächst mal hat er dann die ganzen Wasserquellen um Jerusalem verstopft, dass die Leute, die Jerusalem dann einnehmen, nicht mehr oder dass sie dann von weit her Wasser holen müssen. Die Mauer wurde ausgebessert, die Streitkräfte wurden vorbereitet, also Offiziere eingesetzt und so weiter. Und Vers 7 und 8, da sehen wir, wie er das Volk ermutigt und ihnen sagt, ich lese 2. Chronik 32, 8, bei ihm sind Armee aus Fleisch, bei uns aber ist der Herr, unser Gott, der uns hilft und unsere Kriege führt. Das Volk wurde durch die Worte Hiskias, des Königs von Juda, ermutigt. Das ist so ein ähnlicher Vers, wie Paulus nachher in Epheser 6, Vers 12 aufruft, ne? Unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Mächte der Finsternis. Das hört sich ziemlich nach diesem Vers aus dem Alten Testament an. Ja, und Sanherib, dem hat es natürlich nicht gefallen, dass auch diese zweite Drohung nicht beachtet wurde, und er zog dann gegen Juda an, und ja, seine Armee belagerte dann Jerusalem. Und dieses Gebet, das wir gehört haben, aus Jesaja 14, das ist dieser Moment, als dann Hiskia betet. Also alles um Jerusalem rum ist von diesem König aus Assyrien schon niedergemacht worden. Er belagert Jerusalem und droht. Und dann, also Jesaja 37, Vers 14, ich lese es nochmal. Hiskia nahm das Schreiben aus der Hand der Boten in Empfang und las es. Dann ging er zum Haus des Herrn hinauf und breitete es vor dem Herrn aus. Dann betete Hiskia zum Herrn, indem er sprach: Herr der Herrscher, Gott Israel, der über den Cherubim thront, du allein bist Gott aller Königreiche der Erde. Du hast den Himmel und die Erde gemacht. Neige her dein Ohr und höre. Öffne her deine Augen und sieh. Hör all die Worte Sanheribs, die er sandte, um den lebendigen Gott zu verhöhnen. Es ist wahr, Herr, der König von Assur, dem Kön die Könige von Assur haben alle Länder und ihr Land verwüstet. Ihre Götter hat man dem Feuer übergeben, denn sie waren keine Götter, sondern Werke von Menschenhand, aus Holz und Stein, darum konnte man sie vernichten. Nun aber, Herr, unser Gott, rette uns aus seiner Hand, damit alle Königreiche der Erde erkennen, dass du der Herr bist, du allein. Ja, dieses Gebet spricht Hiskia, und ich möchte aus jedem Vers so ein paar Anwendungen für uns rausnehmen. In Vers 14 sehen wir, dass Hiskia dieses Schreiben in die Hand bekommt. Und was macht er damit? Als erstes, er breitet es vor Gott aus. Er sagt hier: Gott, das ist dein Problem. Ich stehe mit dem Rücken zur Wand. Das kennen wir doch manchmal. Vielleicht durch diese ganze Situation, in der wir jetzt alle weltweit stecken. Viele Leute sagen sich: Ich kann nicht mehr. Ich bin am Ende meiner Kräfte. Dann ist es Zeit, einfach zu Gott zu gehen und ihm das hinzulegen. Es vor Gott ausbreiten. Hier, das ist die Situation. Ich kann nicht mehr. Das ist so, was Hiskia macht. Damit sagt er, Gott, es ist jetzt dein Problem. Hiskia reagiert natürlich auf die Botschaft von Jesaja. Ne? Nach der ersten Drohung sagt ihm ja Jesaja, nee, ergib dich nicht, fürchte dich nicht. Und jetzt, dadurch ist der König dahin gekommen und jetzt sagt er hier, Gott, du sagst, fürchte dich nicht, ich bin hier geblieben, nimm es bitte in deine Hand. Dann betet er, also Vers 15. Hiskia weiß natürlich, er hat keinen Ausweg und dies scheint aber keine Verzweiflungstat zu sein, also nicht so ein Panikgebet. Oh nein, Hilfe! Was soll ich jetzt machen? Das Gebet hört sich gar nicht so danach an. Hiskia ging in den Tempel, aber er hatte sich auch vorbereitet. Ich hatte ja gelesen, zwischen diesen zwei Drohbriefen hat sich Hiskia auch vorbereitet, nachdem er in den Tempel ging und mit Jesaja geredet hatte. Also es war nicht nur so, manche Leute vergeistlichen ja alles, ne? Ja, bete nur, alles wird gut. Ja, Jesus ist die Antwort für alles. Ja, natürlich, ist allmächtig, er kann alles machen. Aber wir haben ja natürlich so ein bisschen Eigenverantwortung bekommen. Manche Leute, die zum Beispiel läuft man an einem Bettler vorbei. Herr, gib ihm bitte was zu essen. Es wird kein Manna vom Himmel fallen, sondern deine Hände und Füße, das sind Jesu Hände und Füße. Mit deinen Händen und Füßen will Gott diesen Menschen segnen. Jesus sagt in Matthäus 25, sagt er, was ihr diesen Menschen tut, das tut ihr mir an. Also das ist jetzt nicht so, dass Hiskia sagt, oh nein, ich kann nichts machen, einfach nur Gott hilft. Das ist, nein, er hat sich ja auch vorbereitet. Es ist nicht nur jetzt so ein Vergeistlichen der Situation. Okay, so das können wir von ihm dann lernen. Ja, wir beten, wir bringen alles vor Gott, aber wir bereiten uns auch vor. Und was in unserer Macht steht, sollten wir auch tun. Und das Gebet geht dann in Vers 16 los. In Vers 16, da nennt er Gott bei fünf Namen. Zunächst Herr der Heerscharen, also der Herr der Armee, Herr der unsichtbaren Streitkräfte. Na, Jesaja sagt, er hat ja das Volk ermutigt, ne? Dass wenn der Herr für uns ist, ne, was können diese Streitkräfte dann gegen uns tun? Also der Herr der Herrscher, Gott, der für uns in den Krieg zieht. Dann sagt er, der Gott Israels, also Juda und Israel ist natürlich hier gemeint. Warum sagt er das? Gott hat mit Israel seine Verheißungen gemacht. Damals fing es mit Abraham an. Und Gott hat sich an sein Volk mit seinen Verheißungen, an Abraham, Mose, David und so weiter gebunden. David hat ja versprochen bekommen, auf deinem Thron wird immer dein Nachfolger sitzen, bis in alle Ewigkeit. Also, Herr der Herrscher, Gott Israels, der über dem Cherubim thront, sein Thron ist im Allerheiligsten. Also jetzt auch Ehrfurcht vor Gott. Jesaja Kapitel 6, da lesen wir, wie Jesaja eine Vision hat als, in diesem Raum. Und wo Jesaja einfach nur, ja, sozusagen, er wird sprachlos. Er weiß nicht, was er sagen soll. Er hat Todesangst vor der Herrlichkeit Gottes, also Gott, der über den Cherubim thront. Als viertes, der alleinige Gott über alle Königreiche der Erde wird in Offenbarung wieder aufgegriffen. Ne? Herr der Herren, und Hiskia, der rückt jetzt die Situation in die richtige Perspektive. Wenn Gott der Gott über alle Königreiche ist, ist er auch erhaben über den König von Assyrien. Und als letztes Schöpfer, der Himmel und Erde gemacht hat. Also wenn er alles gemacht hat, ist offensichtlich alles in seiner Hand. Ich denke, eine wichtige Sache ist, warum sollten wir uns mit Gott beschäftigen und wer er ist. Klar, er ist auch unser Vater, aber er ist auch diese andere Sachen, vor denen man ja Ehrfurcht haben muss. Denn unser Gottesbild hat direkten Einfluss auf unser Vertrauen zu ihm. Unser Gottesbild hat direkten Einfluss auf unser Vertrauen. Als unsere Kinder noch ein bisschen kleiner waren, ich habe sie eher gern mal hochgeschmissen, gefangen und so weiter, oder sie von irgendwo auf mich springen lassen und so weiter. Und sie wissen, Papa fängt nicht immer. Irgendwann gingen wir spazieren und an der Seite ging dann so eine Mauer hoch. Ich glaube, der Nilo war das. Der lief dann so halt circa 2 Meter hoch und das ging, der Spazierweg ging unten und der Nilo lief oben. Und irgendwann mal springt er mich von hinten an. Und ich habe es zum Glück mitgekriegt und ihn noch aufgefangen. Aber das ist so ein Bild, er weiß, Papa fängt nicht immer. Papa ist stark. Was für ein Gottesbild haben wir? Er ist der Schöpfer, er ist der Herr der Herrscher. Er ist der Versorger. Er ist der König über alle Könige, der Schöpfer. Hiskia weiß, wer Gott ist. Und er kommt nicht einfach nur zu Gott, weil er jetzt was braucht, sondern er weiß, wer Gott ist. In Vers 17, wir lesen dann weiter, dass es jetzt auch eine Sache ist, die, beziehungsweise Sanherib lästert Gott selber. Also es ist nicht nur so, dass er gegen Gottes Volk was unternimmt oder Gottes Volk verhöhnt, sondern Gott nimmt es persönlich. Er hat dich gelästert. Hiskia sagt, hör doch, was er sagt, sieh doch, was er macht. Klar, Hiskia weiß auch selber, dass Gott es mitkriegt, aber es ist so ein Ausruf, hier, Gott, guck mal, was er uns antut. Und es wird dann halt, wie gesagt, zu Gottes Angelegenheit. Wer Gottes Kindern droht, droht Gott selber. Und Vers 18 sehen wir auch, dass Hiskia seine Hilflosigkeit eingesteht. Hier, guck mal, was er gemacht hat. Alles um uns herum ist niedergemacht worden. Was dieser Bote mir geschrieben hat, ist wirklich wahr. Er hat tatsächlich alles niedergemacht. Und wir sind jetzt die letzte Hochburg hier, die noch steht. Und er belagert uns jetzt. Eine Sache, die wir hier lernen können, ist auch, dass wir unsere Hilflosigkeit eingestehen können. Gott, ich komme nicht mehr weiter. Ich komme hier nicht mehr weiter. Und trotzdem wissen, dass Gott alles in der Hand hat. Wie so Kinder, die zum Vater kommen. Und für sie scheint es ein großes Problem sein manchmal, wenn sie mit etwas nicht weiterkommen. Mit ihren Hausaufgaben oder wenn sie vielleicht was auseinandergenommen haben, was sie nicht auseinandernehmen hätten sollen. Papa, guck mal. Und der Papa macht das dann schon irgendwie. Aber für die Kinder, sie müssen erstmal sagen, hier, da, ich komme nicht mehr weiter, hilf mir bitte. Natürlich hilft man ihnen dann gerne. Ne? Also, Vers 18, wir können unsere Hilflosigkeit eingestehen und wissen, dass Gott es machen kann. In Vers 16 haben wir ja gesehen, wie Hiskias Gottesbild ist. Und jetzt sehen wir, was Hiskia über die anderen Götzen denkt. Es knüpft halt an diesen Vers 16 an. Gott, der Schöpfer, wird gegenübergestellt von diesen Götzen, die von Händen geschaffen wurden. Also bei uns hier gibt es öfter mal, dass Leute so Sonntag, meistens Sonntag, so durch die Straßen gehen, die verkaufen dann so kleine Maria-Figuren oder Jesus-Figürchen so als Hausgötzen sozusagen. Also aus katholischem Hintergrund die Leute dann. Und das ist im Grunde so, ja, ein bisschen geschnitzt aus Holz und ein bisschen schön hergerichtet und so, aber man weiß, das ist nur so eine kleine Statue, die gebaut wurde. Und Hiskia weiß, er sagt hier, das ist nur ein bisschen was von Menschenhand zusammengemacht. Und das wurde verbrannt. Diese Statuen, die bringen nichts. Er hat ja auch die ganzen Statuen und so weiter von seinem Vater vernichtet, die König Ahas überall aufrichten lassen hat. Er weiß, Götzen sind machtlos und darum konnte der König Sanherib auch diese Völker besiegen, weil diese Holzfiguren nichts machen können. Wir können auf Gott vertrauen, weil da jemand ist, der hören kann, der Ohren hat, der Augen hat. Jemand, der sieht, wie es uns geht, im Gegensatz zu diesen Götzen. Unsere Gebete haben einen Empfänger. Es ist nicht so wie vielleicht Flaschenpost oder Luftpost, so diese Zettelchen, die man an Luftballon bindet und dann sagt, hier, schick mir bitte zurück oder sowas. Die wenigsten werden jemals gefunden und beantwortet. Gebet ist keine Flaschenpost. Es ist was, wo man weiß, da ist ein Empfänger dahinter. Und das weiß Hiskia. Und eigentlich finde ich den erstaunlichsten Vers hier, Vers 20. Er betet nämlich nicht um seiner selbst willen. Oh, rette uns, damit wir hier befreit werden. Er redet überhaupt nicht von sich selber irgendwie, sondern was ist der Grund? Damit alle Königreiche der Erde erkennen, dass du alleine Gott bist, dass du der alleinige Herr bist. Das finde ich halt sehr faszinierend. Sein Gebet endet nicht darum, rette uns bitte, sondern es endet damit alle erkennen, dass du Herr bist. Übrigens, das ist so nur eine Stelle von vielen aus dem Alten Testament, die im Grunde sagen Weltmission. Alle Königreiche der Erde sollen dich erkennen. Sehr oft wird Stellen aus Matthäus 28 oder so benutzt, um zu sagen, hier, Mission, Mission. Aber das ganze Alte Testament ist voll Gott ist nämlich derjenige, der ab 1. Mose 3, der hinter Adam herläuft und die Menschheit zurückgewinnen will. Als er Abraham beruft, 1. Mose 18, 18, Abraham soll doch zu einem großen, mächtigen Volk werden. Durch ihn sollen alle Völker der Erde Segen erlangen. Abraham wurde nicht berufen, damit Israel irgendwie irgendwas für sich da aufbaut, sondern für alle Völker der Erde. Oder die Psalmen sind voll davon. Psalm 96 zum Beispiel, Vers 3. Erzähl bei den Nationen von seiner Herrlichkeit, bei allen Völkern von seinen Wundern. Jesaja ist überfüllt von Versen, die einfach alle Menschen einbeziehen und nicht nur Israel. Ich lese hier nur aus Jesaja 49, Vers 6. Es ist zu wenig, dass du mein Knecht, hier wird übrigens von Jesus geredet, dass du mein Knecht bist, um nur die Stämme Jakobs wieder aufzurichten und die verschonten Israels heimzuführen. Ich mache dich zum Licht der Nationen, damit mein Heil bis an das Ende der Erde reicht. So, das ganze Alte Testament ist voll von Weltmission. Alle Völker sollen erkennen. Und übrigens im Neuen Testament, der Missionsauftrag wurde nicht der Gemeinde gegeben. Die Gemeinde gab es damals ja noch gar nicht, als der Missionsbefehl gegeben wurde. Jesus war ja noch da. Die Gemeinde fing mit Pfingsten an. Gemeinde entstand aus Mission und Gemeinde hat den Sinn Mission. Die Gemeinde Gottes hat keinen Existenzgrund an sich, für sich selber. Wir sind nicht da für uns. Wir sind da für die Leute von außerhalb. Die Gemeinde existiert für die Leute, die nicht in der Gemeinde sind. Und das gilt für die Philippinen, aber auch für Göppingen. Und das ist so auch dieses, was am letzten Vers, was mich fasziniert. Wenn Gott Gebet erhört, will er damit verherrlicht werden. Eure Zeugnisse, eure Berichte, wenn Gott Gebet erhört. Oder für Menschen, die ungläubig sind, für Menschen, die nicht glauben. Es ist zum Beispiel eine Sache, die sehr effektiv ist, wenn Leute mit Problemen kommen, das machen wir bei Muslimen die ganze Zeit, wenn man so mit denen in Kontakt kommt und die einem vertrauen und dann irgendwas Persönliches oder ein Problem erzählen. Sagen, hey, lass mich für dich beten. Und da möchte ich euch auch ermutigen, betet für Ungläubige in ihrer Gegenwart für sie. Damit, wenn es erhört wird, wissen Sie, oh, da hat jemand für mich gebetet. Das ist so, was Hiskia hier so mit seinem Gebet will. Er sagt, rette uns, aber nicht um unser Willen, sondern damit alle erkennen, dass du der Herr bist. Also nicht um unserer selbst willen. Und Hiskias Gebet, also im Nachspiel gibt es hier die ganze Geschichte. Es wird auch erhört. In 2. Chronik 32 kann man zum Beispiel lesen, oder wenn man Jesaja weiterliest, steht das dann auch drin. Gott ist der, der dann kämpft und die Assyrer besiegt. 2. Chronik 32, 21, Vers 22. Gott befreit Hiskia und sein Volk. Und in Vers 23, das Volk Israel, also Juda, sie kommen von allen Seiten und bringen Gott Opfer dar, Dankopfer dar. Und das ist der letzte Punkt, den ich weitergeben möchte. Wenn Gott Gebet erhört, Lass uns nicht vergessen, ihm dafür zu danken und es anderen zu berichten. Dann vergessen wir es nämlich nicht. Denn am Ende, Hiskia wurde nämlich, er wurde auch sehr verehrt, beziehungsweise Leute gaben ihm auch Ehre, verdientermaßen wohl. Aber es ist ihm ein bisschen dann zu Kopf gestiegen und deswegen ist seine Laufbahn nicht ganz so gut geendet. Und ja, als letzten Punkt dann als Ermutigung, nämlich zurückzuschauen, wenn wir uns daran erinnern, was Gott gemacht hat, wie Gott Gebet erhört hat, daraus nämlich Kraft zu schöpfen für das nächste Problem, für die nächste Herausforderung, die wir haben. Wir werden nämlich, ja, wenn wir mal auf einem Hoch sind, das nächste Tal kommt bestimmt. Aber wenn wir dann in diesem Tal sind, wenn wir wieder so einen Brief von Sanherib bekommen, der uns wieder droht, dann ist gut zu wissen, hey, ich war schon mal in einem Tal und so hat Gott erhört. Und da kommt man auch wieder raus. Und Gott ist mit mir. Und aus vergangenen Erhörungen, Gebetserhörungen, kann man dadurch dann Kraft schöpfen für die nächsten Herausforderungen. Und ich gehe mal davon aus, dass unsere nächsten Herausforderungen garantiert kommen werden. Und ja, dass wir das dann auch gebrauchen können. Lass uns mit einem Gebet noch ja, die Predigt beenden. Ja, Herr, vielen Dank für diesen Morgen oder Abend, den wir gemeinsam haben dürfen. Und du siehst, wo jeder von uns steht und wo wir mit dem Rücken zur Wand stehen, wo wir diese Drohbriefe von Sanherib bekommen und wo wir nicht mehr weiter wissen. Und ich möchte dich darum bitten, dass du uns Kraft gibst, da durchzuhalten, aber auch um dein übernatürliches Eingreifen, dass wir, wenn wir wieder oben sind, dich preisen können und Menschen erzählen können, dass du Gebete erhörst und dass dein Name in aller Welt verkündigt wird. Amen.